Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Eine Gesellschaft ohne Rassismus und Diskriminierung war für Martin Luther King eine Vision. Berühmt wurde auch das Credo des Baptistenpredigers und Friedensnobelpreisträgers »I have a dream«, »Ich habe einen Traum«. Dieses Credo prägt auch das Martin Luther King Core Musical, das am kommenden Samstag in der Lokhalle aufgeführt wird. Unsere Sendung »Eine Stunde, ein Thema« widmet sich heute dieser musikalisch-biografischen Zeitreise, bei der jede Aufführung mit einem Abenteuer verbunden ist. Auf jeder Gastspielstation, so auch in Göttingen, bilden Sängerinnen und Sänger aus der Region eine einmalige Chorgemeinschaft für den Konzertabend. Mit Christoph Terboyen, der das musikalische Stationendrama zusammen mit Tanjo Gäbler komponierte, hat Dina Fiebiger die bewegende Widmung für Martin Luther King erkundet.
Christoph, dieses Martin Luther King Musical hat ja eine lange Vorgeschichte. Wie hat sich das Projekt entwickelt, auch im Hinblick darauf, dass das jetzt quasi ein Chor-Musical geworden ist?
Ja, die Geburtsstunde war 2014. Und zwar mein musikalischer Partner, der Hanjo Gäbler und ich, wir haben schon viele Jahre zusammengearbeitet, bei einem quasi ein Vorgängerprojekt, was auch von der Kreativen Kirche initiiert wurde, hatten wir eine Aufführung in Hamburg. Und wie eigentlich so aus dem Nichts haben wir nach diesem Auftritt in Hamburg zusammen gesessen und Hanjo sagt, wir kennen uns jetzt so lange, wir haben so viel zusammengearbeitet, verschiedensten Konstellationen, sollen wir nicht mal ein Stück schreiben? Und er sagt sofort, ich habe auch schon eine Idee. Also diese Idee kam tatsächlich vom Hanjo, und zwar Martin Luther King, er hat es einfach so in den Raum geschmissen, der hat demnächst einen Todestag, 2018. Und ist das nicht eine tolle Figur, die wir irgendwie gestalten können als Chormusical? Auch im Hinblick darauf, dass Martin Luther King eine Gestalt ist, ein Thema ist, was man ganz viele Ecken und Richtungen wenden kann. Für die kreative Kirche sehr interessant, natürlich weil er einfach Baptistenpastor ist, also diesen christlichen Background hat, ein Bürgerrechtler ist, das heißt, spricht einfach auch viele Menschen an, die vielleicht gar nicht so mit diesen christlichen Themen oder mit der Kirche zu tun hat. Und natürlich die Aktualität sowieso, die sich damals schon angebahnt hat, Fremdenhass, dem wir immer ausgesetzt sind. Und für mich war es, da bin ich ganz ehrlich, als er so meinte, also mich hat das schon immer gejuckt, mal auch ein eigenes Werk zu machen. Martin Luther King von seiner Lebenszeit in den 50er, 60er Jahren bietet sich natürlich auch musikalisch gut an.
Also das ist ein musikalisches Fest, was man so gesehen feiern
Richtig.
Kann, gerade für die Zeit. Also
es bietet sich sehr viel an. Man kann eigentlich alles machen, man kann 60 Jahre Entwicklung der Popularmusik, aber natürlich durch sein Thema, es gibt, da werden wir dann wahrscheinlich gleich noch zu kommen, es gibt so ein paar grundsätzliche, was immer, Regeln bei diesem Thema, wie man sich auch musikalisch rantasten muss. Ein paar Spirituals müssen gemacht, Traditionals, ein paar Gospels. We Shall Overcome ist ein Titel, der nicht zu trennen ist von dieser Bürgerrechtsbewegung und. Also es gibt noch ein paar Gesetzmäßigkeiten.
Schon, aber hinzu kommt der Motown-Sound, der ja damals Motown über die ganze Welt flutete. Ein ganz anderes musikalisches Klima auch in die Popszene.
Absolut.
Und auch in die politische Popszene brachte.
Also man kann vieles machen. Und ich sage natürlich, wenn jetzt jemand fragt, machen wir denn, ist das denn ein reines Motown-Musical? Das ist natürlich nicht, aber es bietet einfach dieses Genre natürlich an.
Das Libretto bildet ja quasi auch die Brüche in einer Biografie ab. Also es beginnt quasi direkt nach dem Tod, nach dem Attentat auf Martin Luther King und blendet dann vor und zurück seinen Werdegang, dann so die ersten Widerstandsaktionen, alle Proteste, Bewegungen, die damals umtriebig war. Das heißt ja auch, dass man zu den einzelnen Etappen ganz unterschiedlich musikalisch, sagen wir mal, Stellung nehmen kann. Man kann da auch mal, ich sag mal, rockig dazwischen funken oder sentimental werden oder einfach auch einen Zeitsprung machen, wenn es jetzt um Kindheit und Jugend geht.
Ja.
Also haben Sie sich da von dem Text inspirieren lassen oder hatten Sie so Ihren eigenen Film zu gucken, wie bringe ich die verschiedenen musikalischen Komponenten dieser Zeit zusammen?
Es ist sehr vielschichtig. Sie sagten erstmal, wie fangen wir an? Es geht ja mit dem Tod los. Durchaus eine Sache, die wir uns ganz schnell vorgenommen haben, den Schrecken vorwegnehmen. Alle wissen, also er wird erschossen. Allein diese Situation muss ja erstmal musikalisch irgendwie mit einem Schuss wahrhaftig irgendwie kurz und schmerzlos eingeleitet werden. Man kann natürlich nicht das Leben so komplett biografisch durcharbeiten. Das macht ja keinen Sinn. Man muss sich so einen kleinen Leitfaden nehmen. Und unser Gedanke durch diese anderthalb Stunden ist, es gibt Weggefährten. Weggefährten im positiven Sinne, Freunde, die ihn mit unterstützt haben. Es gibt aber auch Gegenspieler, Gegendemonstranten, die sagen, wir können hier nicht nur,
ein auf Love and Peace machen. Das bringt nichts.
Wir kommen da nicht weit. Stellvertretend für diese Bewegung steht halt unser Antagonist, der Malcolm X, mit seinem Gefolge. Und natürlich, allein diese zwei Welten haben natürlich schon auch musikalische Finesse und auch zwei Welten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, den Malcolm X, der kommt ganz deutlich in der zweiten Hälfte mit dem Titel Träum weiter. Das ist ein Spottgesang. Träum weiter. Und der Chor hat dann in dem Moment auch die Rolle, ich sag mal, des Spottgesangs, die auf der Seite von Malcolm X stehen. Und das ist zwar irgendwie auch heiter, frech, aber auch spöttisch. Und das trifft natürlich auch ein Stilmittel, den wir da eingesetzt haben. Aber andere Sache ist, es gibt ganz viele sentimentale Stellen bei ihm, bei Martin Luther King, wie er verzweifelt ist, wie er irgendwie nach Fassung oder ihn selber mit sich am Ringen ist. Was ist jetzt die richtige Entscheidung?
Diese klassische Quo Vadis-Frage. Was mache ich hier und wo will ich eigentlich hin?
Wo will ich hin? Und ich glaube, das ist er sich sehr oft bewusst. Und da gibt es natürlich exemplarisch auch ein paar Szenen. Er wird festgenommen, was weiß ich, wie oft der in Gefängnis gesetzt hat, wie oft der Repressalien ausgesetzt war. Und diese Verzweiflung haben wir natürlich musikalisch auch einmal richtig ins Zentrum gerückt. Sein verzweifelten Gefängnis. Und er holt sich zum Beispiel da, weil er war Baptistenpastor, ein sehr frommer Mensch, holt sich quasi Unterstützung, Trost beim lieben Gott. Und das ist zum Beispiel die Nummer Nimm meine Hand, eine sehr sentimentale Ballade. Aber auch, ich pick jetzt einfach mal so drei Sachen raus oder vier. Auch ganz wichtig ist natürlich seine berühmte Traumrede. Ich habe den Traum, jeder kennt das. Und das ist natürlich auch ein sehr zentrales Element, wo er auch sehr melancholisch.
Naja, wenn das nicht bewegt, ja, was
dann? Was sonst? Genau. Das leiten wir natürlich auch sehr, bringen wir natürlich auf zum Höhepunkt. Es ist erstmal zum Ende der ersten Hälfte. Das hat musikalisch eine zentrale Bedeutung, aber natürlich auch von seinem Inhalt. Seine Traumrede ist sehr wichtig. Und dann vielleicht, dass man jetzt auch nochmal so merkt, Demonstranten haben wir natürlich.
Die dachte ich auch gerade.
Die müssen wir natürlich jetzt auch mal erwähnen. Natürlich mussten wir den Titel in Spiritual We Shall Overcome einarbeiten. Und sie stehen, jeder kennt den Titel, ist unverrückbar, sagte ich eben schon. Auch, ich glaube, dreimal haben wir den Titel auch einarbeitet, in verschiedensten Positionen. Einmal direkt zu Beginn, Demonstranten kommen ja wahrhaftig durch Publikum marschiert und immer wieder so als eine Einblendung dieses sehr, sehr festhalten an diesem bedingungslos gewaltlosen Kampf, we shall overcome, wir werden es schon überwinden. Das haben wir da noch zwei, dreimal eingebaut. Sicherlich auch zur wichtigsten Stelle, kurz vor Ende, wie es immer ist, wo sich quasi, sag ich mal, wenn Sie das Stück jetzt so ein bisschen im Kopf haben, es gibt ja die große Reprise, der Antagonist soll quasi besänftigt werden und Hoffnung soll zusammen die Hoffnung soll zusammengerauft werden und die ganze Gemeinde, die Demonstranten, des Antagonisten, aber auch die Freunde finden sich zusammen und zelebrieren sehr emotional, wie Schiller kam. Und es findet so eine Wendung in das Finale. Das ist eine schöne, für mich auch wichtige Stelle.
Im Gespräch mit dem Komponisten Christoph der Boyen begeben wir uns heute auf eine Entdeckungsreise in das Chormusical über Martin Luther King, die politischen Ziele und Visionen seiner Bürgerrechtsbewegung und die musikalischen Stimmungsbilder, die mit dem Porträt verwebt wurden.
Nun eine sehr faszinierende Spur, wenn man das so ein bisschen als biografische Spurensuche auch betrachtet, als Annäherung an die Zeit, an die Umstände und auch an dieses ikonografische Bild von Martin Luther King, da funkt ja dann quasi auch der Homo Politicus dazwischen, der sich einmischte in die Vietnam-Debatte. Wo es dann also nicht mehr nur darum ging, dass es jetzt endlich ein Ende haben muss mit der Rassentrennung, die ja in der brutalen Form, wenn man sie jetzt betrachtet, noch viel brutaler anmutet.
Leider.
Aber nochmal in anderer Form auch Stellung zu beziehen zu dem, was in der amerikanischen Gesellschaft los ist, ja, und diese Art aggressiver Politik. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich, der sonst in der Betrachtung von Martin Luther King nicht auftaucht oder nur selten angesprochen wird.
Naja, ich muss zugeben, dass wenn man jetzt überlegt, jetzt wir 2014 mit dem Stück angefangen haben, da ist jetzt nochmal auch viel passiert in den letzten 8 Jahren, leider. Deswegen, ich weiß nicht, wie, ob man das mit dem Wissen von heute nochmal ein bisschen geändert hätte. Nochmal ein bisschen mehr darauf hingewiesen, aber wir sind ja leider gar nicht so viel weitergekommen. Denn überhaupt, ne, sie sagten, ist ja alles also die Entwicklung dafür ist nach hinten gerichtet. Ich glaube, das kann man jetzt so gar nicht heute so bewerten, weil es ist so viel passiert. Ich erinnere mich aber ganz klar, dass wir 2015, als wir auch mit Andreas Malessa, Anne Gippert, wir haben uns noch ein paar Mal getroffen, dass das immer ein bisschen auch kam, natürlich auch aus unserer deutschen Betrachtung, die AfD hat sich so entwickelt oder es wurde halt viel angepiekst, sage ich jetzt mal, sagte Andreas Malessa eigentlich nicht sehr gut, ja, mal gucken, wo wir in ein paar Jahren stehen. Vielleicht kriegt das noch mehr Aktualität, als uns lieb ist. Wie gesagt, da kann ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht hätten wir das noch ein bisschen aktueller beziehen können. Aber ich denke, jeder kann sich natürlich so ein bisschen den aktuellen Bezug machen, dass uns immer beschäftigen wird. Ne?
Ist quasi automatisch, wenn man über die Frage gewaltfreier Widerstand nachdenkt. Selbst wenn man jetzt noch mal ganz sentimental an die Anfänge der Friedensbewegung denkt.
Kehrt alles wieder.
Und wie sich da, sagen wir mal, die politische Lage auch bei den Grünen zuspitzt.
Ja, das ist eine innere Zerrissenheit. Ich meine, das muss man ganz klar sagen. Was ist da richtig? Da will ich mich auch gar nicht dazu äußern, aber vielleicht so als Spiegelbild.
Spielt alles ein bisschen mit oder spielt es zumindest an, jetzt so exemplarisch mal.
Absolut.
An einer vermeintlich fast schon historischen Figur, ne?
Genau. Also dieser aktuelle Bezug aus der Zeit, jetzt hier so reinzuziehen, ist aktueller denn je. Und ich möchte vielleicht auch sagen, dass wenn wir mit den Co-Mitgliedern, die daran teilnehmen, so ins Gespräch kommen, das mache ich natürlich. Genau diese innere Zerrissenheit, wie oft ich den Satz gehört habe, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass das mal so aktuell wird. Ganz oft. Permanent, jedes Mal. Und ich weiß auch wirklich von direkten Gesprächen, dass das viele auch so bewegt. Dass so, und Sie können mir glauben, ich hätte nie gedacht, dass das mal sich so entwickelt. Man möchte ja nicht ein Stück entwerfen mit so einer pessimistischen Entwicklung, aber dass Menschen oder halt Co-Mitglieder mit mir dann sprechen und sagen, das wird sie emotional so aufrühren und sie würden sich auch sehr viel Trost in unserem Stück beim Singen holen. Das finde ich natürlich sehr bewegend, muss ich wirklich sagen. Aber das war, also, wenn ich eine Absicht hatte, die auf keinen Fall.
Im Laufe der Jahre, weil das Ganze natürlich in jeder Stadt mit einer anderen Chorgemeinschaft erarbeitet wird, gab es dann noch Veränderungen, auch über die Gespräche. Weil das macht natürlich was, wenn man jedes Mal mit einem vermeintlich fertigen Konzept auf neue Mitinterpreten, Interpretinnen trifft.
Es gibt zwei Entwicklungen. Die eine haben wir gerade angesprochen, dass sich politisch vieles leider tut, in eine Richtung, die wir uns vor ein paar Jahren nicht zu träumen gewagt haben. Aber wir hatten natürlich auch diese große Zäsur von Corona, spielt auch noch eine große Rolle. Diese Befreiung, wir haben ja im Herbst die ersten Auftritte nach über 2,5 Jahren Pause gehabt. Für viele war das schon auch so, boah, ein Glück geht's wieder weiter. Und egal was für eine Hinsicht, es geht wieder weiter, das normale Leben. Bestimmt haben sich auch einige davon abgekehrt in der Chorszene. Da bin ich jetzt gar nicht so der ganz richtige Gesprächspartner. Da werden die zwei Chor mit
Aber das hat sich ja auch mittlerweile rumgesprochen, dass der ganze Unterhaltungssektor im weitesten Sinne zusammengebrochen ist und dass ganz viele Beteiligte jetzt entweder an der Supermarktkasse stehen oder einen jährlichen Job.
Gerade in der Kulturbranche.
Da ist ja die Kulturbranche ziemlich geschreddert worden.
Das muss man auch wirklich sagen und das ist eine komplette Neuaufstellung, die ja auch immer noch im Gange ist. Wer weiß, ob wo das noch so hinführt, weil natürlich so gewisse wirtschaftliche Probleme sind ja immer noch nicht weg. Es polarisiert sich auch ein bisschen durch diese Szene. Manche funktioniert wunderbar, aber manches halt nicht. Und die Chorlandschaft ist so noch ein bisschen so ein Aufbau. Ich weiß wirklich von einigen, die sich halt der Sache so ein bisschen entfremdet haben, auch entwöhnt haben. Aber um zurückzukommen auf eigentlich das Thema, wie hat sich die Sache so ein bisschen entwickelt, sind das diese zwei Sachen. Die Corona-Pause hat natürlich auch sowas Durchatmendes. Also sehr viel kam zu mir, ein Glück, es geht weiter, Und toll, dass auch die kreative Kirche, die muss man da auch wirklich sehr loben, dass die es gewagt haben. Man darf nicht vergessen, die Auftritte im Herbst haben einen Vorlauf vom halben Jahr. Die haben quasi im Frühjahr, wo noch alles wirklich ganz weit runtergefahren, entschlossen, wir machen den Neustart. Wann nicht jetzt? Wir ziehen das durch. Und das haben denen auch einige honoriert, also einige Chormitglieder, Interessenten haben das wirklich honoriert. Und diese lange Zeit vor 2,5 Jahren haben einfach dafür Spuren hinterlassen. Das war eine Art Befreiung. Das ist das eine und das andere natürlich diese politische, was ist jetzt in den einen Jahren nochmal dazugekommen. Natürlich haben sie Reaktionen, dieses sentimentale, emotionale, das hat sich verschärft, was hat verschärft, verstärkt.
Ist denn Göttingen jetzt sozusagen das, ich nenne es mal Warm-up für die nächsten Tourneestationen oder probieren Sie parallel noch in anderen Städten? Wir was jetzt die weitere Entwicklung?
Wir haben ja dieses Jahr insgesamt 7 oder 8 Städte. Davon hatten wir aber jetzt, wir waren schon in Lemgo, die 2 Auftritten, wir waren in Rostock, jetzt im März, jetzt sind wir nächste Woche in Ulm und dann Göttingen und dann im Herbst nochmal. Mhm. Und es läuft gut an, wirklich gut an. Ein bisschen, was sich geändert hat, das hatten wir, glaube ich, auch schon vorhin im Vorgespräch mal gehabt, ist so die Zuhörer, die Besucher, Reaktionen bzw. Besucherströme kalkuliert. Das hat sich ein bisschen verändert. Die Besucher sind sehr zögerlich, kommen alle so ein bisschen auf den letzten Drücker.
Das Last-Minute-Phänomen kursiert überall. Also das hat sich nochmal verstärkt. In Göttingen ist es schon immer auffällig gewesen, gerade wo dann auch kommunale Veranstalter irgendwie mal kurz vorm Herzinfarkt waren. Und dann eine halbe Stunde vor Start kriegten sie die Schlange vom alten Rathaus kaum weg.
Ja, das ist natürlich für einen Veranstalter schwierig zu kalkulieren, wenn man 2 Wochen vorher noch einen schlechten Verkauf hat.
Also, das sagen auch die Theater, das hat die verschiedensten Gründe, unabhängig davon, dass alle noch ihre Grillabende, Familienbesuche nachholen mussten. Ja. Und das ist natürlich, in dieser Stadt boomt die Kultur in Anführungszeichen in einer Form. Und es gibt eigentlich zu viel für die paar Leute, die das auch alles mitmachen. Verzeihung.
Auch als besonderes und für den Chor einmaliges Abenteuer versteht sich das Martin Luther King Musical, das wir Ihnen heute im Gespräch mit dem Komponisten Christoph Terboyen vorstellen. Für jede Gastspielstation bilden Sängerinnen und Sänger aus der Region ein stimmstarkes Begleitensemble für die musikalisch-biografische Zeitreise in die Geschichte von Martin Luther King.
Was haben Sie festgestellt jetzt, als das ganze Projekt wieder in Gang kam nach Corona? Sind es eher junge Sängerinnen und Sänger? Geht das durch alle Generationen, wenn Sie einen Aufruf machen?
Ja.
Auf geht's, mach mit.
Geht durch alle Generationen. Und mein Eindruck ist auch, das hat sich nicht groß verändert. Dass es sich jetzt ein bisschen mehr Richtung jünger oder älter, vielleicht gibt es da eine Tendenz, die ich aber jetzt nicht erkenne. Es war vorher immer schon so, von jung bis alt, es gibt wirklich ganz, ganz junge Mitglieder von 6, 7 Jahren. Ich glaube, das ist dann mehr so eine Familiensache, dass vielleicht eine Mutter dabei ist oder ein Vater und dass dann ein Kind mitgeht. Aber wirklich bis ins hohe Alter. Wir haben wirklich auch schon 90-Jährige dabei gehabt. Also nebenher, dass sich sowieso das total mischt, das ist aber auch ein Generation-Ding, ist natürlich klasse. Weil man dem Chor ja schon ein bisschen nachsagt, dass es eher so älteres, gerade Kirchenchor ein bisschen älter ist, das können wir so nicht sagen.
Ja, umso besser. Ja. Sind denn viele Chorgemeinschaften am Einsatz oder melden sich auch viele vereinzelt, die jetzt einfach mal wieder
auch ganz singen. Unterschiedlich. Natürlich gibt es den typischen Chor, sei es als Verein ein Chor, ein Kirchenchor, freier Chor, ein Gospelchor, der sich komplett anmelden kann. Es gibt aber auch wirklich Einzelsänger, die haben die Möglichkeit, sich einfach anzumelden und kriegen dann in dieser Vorbereitung auf das Stück die Möglichkeit, zu Einzelsängerproben sich zu treffen, die organisiert werden. Die können sich aber natürlich über die Vermittlung der Kreative Kirche auch für dieses Projekt bei einem Chor anschließen. Mhm. Also da hat die Kreative Kirche auch eine tolle Organisation, dass die Interessen so verlinken kann.
Ist insofern spannend, auch was die Aufführungen an wechselnden Orten angeht. Dadurch, dass sich die Chorgemeinschaft immer neu aufstellt, hat man, glaube ich, jedes Mal eine andere Atmosphäre oder eine andere Stimmung, die letztendlich auch was mit dem Abend macht.
Auf jeden Fall. Ich hätte das sowieso angemerkt. Jeder Aufführungsort ist eine Art kleine Uraufführung. Immer neue Location, neuer Chor, neue Mitglieder. Und auch für die Musiker und auch die Hauptdarsteller ist es jedes Mal wir fangen nochmal kurz bei Null an. Nochmal eine kleine Mini-Neuinszenierung. Natürlich haben wir eine Inszenierung, aber mit dem Chor muss es eingeprüft werden. Was auch dafür sorgt, dass wir für alle Hauptdarsteller, für alle Musiker, es ist immer wieder der volle Elan gefragt ist. Weil wir können ja nicht irgendwie eine Probe, eine Generalprobe vom Ort machen vor Chören, die Chorsängern, wo wir wissen, die haben sich vorbereitet. Ganz klar, wir müssen uns jetzt wirklich voll konzentrieren, volle Energie, vollen Einsatz zeigen. Das sind wir denen auch schuldig. Und dadurch ist es, wie gesagt, jedes Mal immer eine besondere und immer eine eigene Atmosphäre. Auf jeden Fall. Jeder Chor hat vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch mal ein paar Schwierigkeiten, wo ein anderer Chor es nicht hat.
Das heißt, wird immer ein bisschen anders. Es gibt die Choristen, die sind vertraut mit Oratorien. Genau. Dann gibt es, wie gesagt, auch die Gospelgemeinschaften. Dann gibt es die, die ganz viel durch die Popgeschichte wandern. Was haben Sie für einen Eindruck? Lockt viele jetzt die Idee, an diesem musikalischen Projekt mitzuwirken? Oder ist es nicht vielleicht auch die Figur Martin Luther King, dass man sozusagen eine musikalische Biografie, ein politisches Zeitalter von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet und dazu eben auch die musikalische Ebene hat, die das Ganze emotional auch nochmal vertieft oder bestärkt?
Ich glaube, es sind wieder verschiedene Aspekte. Bestimmt gibt es das Letztere auch, die vielleicht einfach nur durch die Ankündigung, oh, da gibt es ein Chor-Musical, die Figur Martin Luther King, das interessiert mich, dann eintauchen und dann quasi heiß gemacht werden. Es gibt aber auch, das muss man ganz klar sagen, Wiederholungstäter, die diese
Chor... Die mitwandern, ja?
Das auch. Ich wollte aber erstmal sagen, Wiederholungstäter, die ein bisschen die Chorarbeit so kennen, ja? Diese Kreative, wirklich, ich mache das hier schon seit länger und vielleicht das schon wahrgenommen haben, oh, hier gibt es ein Stück, lass mal hören und so ein bisschen auch dadurch heiß gemacht worden sind. Aber Wiederholungstäter, die mitwandern, also ich glaube, das ist nicht die große Anzahl, aber es gibt ein paar wirkliche Hardcore-Fans, die fast immer dabei sind.
Ach so, so...
Ja, die so
im Publikum, ja, die jedes Mal auch, wahrscheinlich auch, ne?
Das weiß ich nicht,
auch aber... Aber unter den Sängern und
ja,
Sängern?
Es gibt, also es gibt da so ein, zwei, die, sich hier, die ich schon wirklich kenne, die immer dabei sind und die sind so begeistert von dem, das finde ich wirklich toll, die richtig Kosten und Mühe aus sich ziehen, immer mitzumachen. Aber ich, jetzt um, natürlich, ich stehe natürlich sehr für unsere musikalische Arbeit, das ist natürlich das größte Kompliment, was mir, was uns gemacht werden kann als Komponisten ist, dass die Chorbehandlung, die Art, wie wir die Musik geschrieben haben, den sehr, sehr gut gefällt. Schöne Melodien, nicht so leichte Musik, nicht so schwer. Man kann es einfach gut erlernen und dass es wirklich Spaß macht zu singen. Also der Chor fühlt sich nicht als so ein Anhängsel zum Beispiel. Das ist ja auch eine Gefahr. Wir müssen ein Stück schreiben, 20, 22 Titel. Der Chor muss viel beitragen, musikalisch, szenisch und darf nicht irgendwie so eine blöde Figur sein.
Nur da rumstehen und hat jetzt mal wieder einen Auftritt von...
Für ein paar Sekunden, nein.
30 Sekunden, genau.
Er hat eine wirklich sehr wichtige Rolle. Habe ich ja schon ein bisschen mal so angedeutet. Er ist nicht nur Demonstranten, es sind Wegbegleiter. Der Chor nimmt einmal die Stimme Gottes an. Singt doch einfach mal einen schönen Spiritual, einen schönen Traditional, auch mal eine Solonummer nur für den Chor. Die Klassiker, die sich ein bisschen mehr klassisch orientiert haben in dem Chorgesang, werden auch nicht unterfordert. Also... Ich denke,
auch ein bisschen
Chor hat
die Rolle der
Arbeit.
Teilnehmenden Beobachter.
Auf jeden Fall. Das auch. Das ja. So. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, mal in so einer Chorgemeinschaft von, gut, hier sind es gut 800 Menschen, das geht ja bis in die Tausende, je nachdem, dass das natürlich auch ein Abenteuer ist.
Das denke ich auch. Allein, aber ich meine, das ist für einen Besucher auch schon ein Abenteuer. Man sieht erstmal eine schiere Wand von über 1000 Menschen, die kräftig mitsingen und es ist ja wirklich so, dass wenn wir, je nachdem, was für eine Location, was für einen Aufführungsort wir haben, der Chor ist dann so laut, das wirkt natürlich, bewirkt Gänsehaut, das muss man wirklich sagen. Und die sind ja auch nah am Publikum dran, also sie stehen ja manchmal nur 2-3 Meter weiter und das ist ein richtiges Live-Erlebnis, auf jeden Fall.
Das heißt, es ist auch immer die passend formidable Location, was die Größen
irgendwie schon
angeht.
Ja, irgendwie schon. Also eine Halle musste schon für geeignet sein. Aber wir haben jetzt für dieses Projekt so Hallen zwischen, sagen wir mal, 3.000 bis 5.000 Besucher und nochmal den Chor. Und das ist hervorragend. Das ist eine gute Größe. Da gibt es auch ein paar Hallen, die sich dafür eignen.
Also ich möchte da keine 2.000, wo ich denke...
Ist auch eine grenzwertig. Also ich sage ganz ehrlich, ich tendiere auch persönlich mehr dafür. Also 2.000 ist nicht auch schwer zusammenzukriegen. Wir haben ja ein paar Titel auch, die sind, sagen wir mal, vom Time, vom Rhythmus so kompliziert, 2000 ja auch eine träge Masse. Von daher tendiere ich persönlich auch so, 800 sind ja auch schon viele, ein bisschen kompakter bringt eigentlich ein schöneres Klangerlebnis. Das kann ich auch bestätigen. Irgendwann ist es nicht mehr gut.
Naja, ich meine, so viele Leute dann
einzustellen, ne?
Ja, genau. Braucht man auch ein bisschen buddhistische Reserven in der Gemütslage.
Sowieso.
Auf Spurensuche bleiben wir auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema im Gespräch mit dem Komponisten Christoph Terboyen zur Aufführung des Chormusicals über Martin Luther King am Samstagabend in der Lokhalle.
Wie viele Mitwirkende sind denn insgesamt dabei, jetzt hier in Göttingen? Ich nehme an, das Orchester hat eine Standardgröße oder variiert das auch immer?
Nein, wir sind 10 Musiker, die das machen. Das ist so quasi eine größere Band.
Mini-Big Band
trifft sehr gut. 5 Bläser und noch eine Rhythmusgruppe. Dann haben wir natürlich die 6 bis 8 Hauptdarsteller. Im Hintergrund auch noch so ein paar Einspringer. Und natürlich das Team, das Technikteam. Wie groß jetzt genau die Crew ist, das weiß ich gar nicht. Und plus natürlich noch die 800 teilnehmenden Sänger. Also es ist schon eine ordentliche Mannschaft.
Stattliches Ensemble.
Stattliches Ensemble.
Aller Beteiligten.
Also, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich auch noch mal so ein bisschen für mich abschließend sagen, was da auch wirklich ganz schön ist, zu sagen. Ich hätte nie gedacht, als wir mal angefangen haben, erstens ein Stück zu schreiben, die Uraufführung war dann Anfang 2019, dass ich das Stück noch so lange, sag ich mal, durch den deutschsprachigen Bereich jetzt erleben durfte, aufgeführt wird. Weil es ist ja kein normales Musical, was irgendwie im festen Haus ist. Es ist einfach erlebt von dieser Chorbeteiligung, von diesem Choreinsatz. Und ohne das funktioniert das so auch nicht. Das ist darauf ausgelegt, das ganze Stück.
Dadurch ist es ja auch nicht standardisiert.
Es
wird sich eigentlich im Laufe der Monate immer wieder durch die Beteiligten verändern.
Leicht verändern. Und das muss ich sagen, da habe ich ein sehr wohlwollendes Gefühl, das will ich auch nochmal so anbringen, mit diesem Chor zu arbeiten, weil es immer neues, wohlwollendes Gefühl, was vermittelt wird. Da bin ich extrem dankbar, dass wir das jetzt trotz Corona, trotz der ganzen wirtschaftlichen Lage noch so lange aufführen dürfen. Und dass wir jetzt auch nach Göttingen gekommen sind, ich glaube, dass die Location auch wirklich toll ist. War leider noch nicht drin, aber ich habe mal so ein paar Fotos gesehen. Das wird schon, das wird super sein. Da bin ich total optimistisch, dass wir auch das hier toll feiern können.
Jetzt habe ich auch mal eine Schlussfrage. Hat sich Ihr Bild von Martin Luther King jetzt im Laufe der Jahre verändert? Hat es sich verfeinert? Hat es jetzt ganz andere Aspekte hinzugenommen? Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie so drüber nachdenken? Am Start.
So hätten wir anfangen müssen.
Wie sieht diese Ikone aus? Was motiviert diesen Mann? Was beschäftigt ihn? Was quält ihn?
Wäre auch eine gute Anfangsfrage gewesen. Wenn man Martin Luther King hört, den Namen, ich denke, fast jeder verbindet das mit I have a dream. Allein nur dieses Slogan. Und ich bin ganz ehrlich, das war zwar Thema in der Schulzeit von mir auch, Martin Luther King, aber so richtig viel mehr als diese Rede hatte ich jetzt spontan gar nicht auf Lager gehabt. Mein Allgemeinwissen ist dann ganz schön dünn geworden danach. Und ich habe mich zunächst schon auch erstmal eingelesen. Einfach mal, was hat der Mann so alles in seinem relativ kurzen Leben geleistet? Und die nächste Sache, als ich dann mehr rausgekriegt habe, wie er sich eingesetzt, wie er auch ein bisschen reingedrängt wurde in diese Rolle, muss man ja mal ganz klar sagen, er war Mitte, Ende 30, also mit 39 erschossen worden. Als ich angefangen habe, das Stück zu machen, war ich ziemlich genauso alt. So Mitte 30 ich bin jetzt 43. Man konnte sich so gut vergleichen. Ich bin auch Familienvater, er auch. Und ich habe dann erstmal durch diese Arbeit bewundert, was hat der Mann alles so auf sich genommen für Quälereien, für Verantwortung, was für Qual hat er auch seine Familie ausgesetzt. Ich meine, auf dem wurde so viel Attentate auch verübt, er wurde so oft eingebuchtet, verfolgt. Das ist das umgeschlagene Verbindung, was hat der Mann wirklich hart gekämpft und das auch noch kompromisslos gewaltfrei. Ich sag mal, die Bewunderung ist dadurch definitiv mehr gestiegen und dass er auch so eine Vorbildrolle hat, durch dieses freie Handeln, hat sich deutlich nochmal mehr Mitbewunderung einfach gesteigert.
Ich dachte gerade an den Begriff Schmerzensmann.
Schmerzensmann?
Oder Schmerzensmensch. Also er hat ziemlich viel Schmerz jetzt
ertragen müssen.
Ausgehalten.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt steht er, wie gesagt, politisch, jetzt auch über die ganzen Entwicklungszeiten. Ich meine, symbolisch, es ist eine schwarze Figur, ein schwarzer Mann. Die Geschichte spielt in Amerika. Jetzt kann man sich auch mal hier fragen, warum übertragen wir so eine Geschichte hier hinein? Es ist ja quasi ein Auslöser, um diese ganze Rassendebatte, Ungerechtigkeitsdebatte zu entfachen. Das ist ja quasi ein Dosenöffner für ganz viele Themen. Deswegen lässt sich das super auch in unsere Gesellschaft übertragen.
Na, ich meine, solche Menschen, solche Figuren, egal wie sehr sie auch als Ikone gehandelt werden, werden mehr denn je gebraucht.
Kann man immer in jeder jeglichen Gesellschaft, in jedem Land überall gebrauchen.
Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zur Aufführung des Martin Luther King Choir Musicals, das am Samstagabend um 19 Uhr in der Lokhalle zu erleben ist. Sie hörten ein Gespräch mit dem Komponisten Christoph Daboyen. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger.